Einen wunderschönen guten Morgen auch von mir. Jetzt sehe ich gerade, ich habe meinen Präsenter vergessen. Michael, würdest du mir gerade oder Alexander? Dankeschön. Ja, schön, dass wir heute Morgen wieder zusammen hier im Gemeindezentrum, aber auch bei euch zu Hause in Gottes Wort reinschauen können, um einfach diesen ja, unfassbar großen, unglaublichen Gott näher und mehr kennenlernen dürfen. Schön, dass ihr euch die Zeit dafür nehmt. Bevor ich beginne, soll ich an unsere Gemeindemitglieder noch ganz herzliche Grüße ausrichten von Gundula und Fritz Simon. Ich war diese Woche bei ihnen, habe mit ihnen Abendmahl gefeiert und sie bestellen der Gemeinde ganz herzliche Grüße. Ich kenne mich in der Gegend aus wie in meiner Westentasche. Habt ihr so einen Satz schon mal gehört oder vielleicht selbst zu jemandem gesagt, der im Urlaub zu euch gekommen ist und dem ihr das schöne Unna, das schöne Kamen, das schöne Bönen, Hamm, was auch immer gezeigt habt? Ich kenne mich aus wie in meiner Westentasche. Nun, das würde ja bedeuten, man hat in dieser Gegend viel Zeit verbracht. Man ist die Straßen und Strecken entlang gelaufen, hat sich vielleicht auch über historische Zusammenhänge informiert. Man hat die Gegend erkundet, man könnte sagen, man ist in der Gegend zu Hause. Um die Bilder von Rudi in der vergangenen Woche noch einmal aufzugreifen, von Himalaya-Gebirge und Marianengraben, wer letzte Woche zugeschaltet war oder sogar hier, hat das vielleicht noch im Ohr. Ich glaube, niemand würde wohl sagen, auch nicht Reinhold Messner, über das Himalaya-Gebirge, ich kenne mich hier aus wie in meiner Westentasche. Und kein Tiefseetaucher würde auf die Idee kommen zu sagen, im Marianengraben kenne ich mich aus wie in meiner Westentasche. 10.000 Meter tief, sogar noch etwas mehr. Und die Breite kommt ja dann auch noch dazu. Das wäre anmaßend. Das Wort anmaßend trifft es wahrscheinlich an dieser Stelle noch nicht einmal. Viel zu groß, zu tief, zu gigantisch. Ein Leben würde nicht ausreichen, um das wirklich so zu erkunden, dass man solch eine Aussage darüber treffen könnte. Nun, im Kolosserbrief, wo wir letzte Woche eingestiegen sind, beschäftigen wir uns mit einer anderen überragenden Größe, nämlich mit Gott, der sich in seinem Sohn Jesus Christus offenbart. Und auch hier käme wohl niemand auf die Idee zu behaupten, ich kenne ihn, ich kenne Gott wie meine Westentasche. Frag mich, ich kann dir alles sagen. Auf der anderen Seite ist vielleicht genau das Ziel Gottes mit uns. Dass wir nämlich bei ihm zu Hause sind. Dass wir ihn besser kennen als irgendjemanden um uns herum. Dass er uns so vertraut ist, dass wir ihm alles zutrauen. Dass unser erster Gedanke bei irgendeiner Herausforderung und Schwierigkeit selbstverständlich er ist. Unser mächtiger Herr, unser treuer Hirte, unser fürsorglicher Vater. Dieser überragende Gott lädt uns dazu ein, ihn immer mehr und besser zu erkennen. Wir sollen uns in seinem Wort zu Hause fühlen, bei ihm zu Hause sein. Denn genau das versetzt uns erst in die Lage, ein Leben zu führen, das er sich für uns ausgedacht hat. Und so wollen wir uns heute diesem Gott nähern, den überragenden Gott erkennen, heißt Leben. Am Anfang steht ein Vers, noch nicht aus dem Predigtext, sondern aus Johannes 17, Vers 3. Da sagt Jesus: Dies aber ist das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Eine Kurzdefinition für ewiges Leben. Wir müssen Jesus erkennen, wir müssen Gott, den Allmächtigen, erkennen. Und das bedeutet, ihn kennenlernen, mehr und mehr. Nicht stehen bleiben bei dem, was wir vielleicht bis jetzt über ihn herausgefunden, mit ihm erfahren haben. Heute lesen wir dazu aus dem Kolosserbrief, und ich lade ein, wer eine Bibel zu Hause dabei hat oder auch hier im Gottesdienstraum mit aufzuschlagen, Kolosser 1, die Verse 9 bis 14. Deshalb hören wir nicht auf, von dem Tag an, da wir es gehört haben, für euch zu beten und zu bitten, damit ihr erfüllt sein mögt mit der Erkenntnis seines Willens in aller Weisheit und geistlicher Einsicht, um würdig zu wandeln des Herrn zu allem Wohlgefallen, in jedem guten Werk fruchtbringend und wachsend durch die Erkenntnis Gottes, gekräftigt mit aller Kraft nach der Macht seiner Herrlichkeit, zu allem Ausharren und aller Langmut mit Freuden, danksagend dem Vater, der uns fähig gemacht hat zu dem Anteil am Erbe der Heiligen in dem Licht, der uns errettet hat aus der Gewalt der Finsternis und versetzt hat in das Reich des Sohnes seiner Liebe, in dem wir die Erlösung haben, die Vergebung der Sünden. Soweit Gottes Wort für heute Morgen. Möge er uns die Augen öffnen für die Wunder an seinem Gesetz. Der Auftakt. Ein Gebet um wachsende Gotteserkenntnis. Nun, in den ersten Versen, in die Rudi uns mit hineingenommen hat, dankte Paulus ja für das Wirken Gottes unter den Christen in Kolossä. Das Evangelium hatte ihr Leben verändert und sie in eine neue Position gesetzt in Christus. Aber jetzt, sagt Paulus, gilt es dabei nicht stehen zu bleiben. Sie haben gut begonnen, weil sie nämlich Jesus kennenlernen durften. Und unser Text beginnt mit einem ganz wichtigen Wort: deshalb. Aufgrund dessen, was vorher schon geschrieben steht, geht es jetzt weiter. Und Paulus betet weiter. Zunächst hat er gedankt für all das, was er dort wahrgenommen, gesehen hat, gehört hat. Er war selber noch nicht vor Ort, aber zumindest, was er von anderen gehört und wahrgenommen hat. Und nun betet Paulus weiter und bittet nun für sie. Gott möge es doch schenken, dass sie erfüllt werden mit der Erkenntnis von Gottes Willen. Kurz gesagt, es geht darum, Gott weiter zu erkennen. Wer ihn kennt, der ist sich auch des Willens Gottes bewusst und kann sich daran orientieren. Und das hat auch etwas mit Gottes Furcht zu tun. Nicht mit einer Angst vor Gott, sondern mit einer Ehrfurcht vor diesem großen Gott, den wir gerade besungen haben. Sprüche 1, Vers 7. Die Gottesfurcht fängt eben mit der Erkenntnis Gottes an. Und wir müssen uns immer wieder neu dessen bewusst sein, dass es da noch viel zu erkennen und zu entdecken gibt. Nun, was konkret beinhaltet das Gebet um Erfüllung? Ich denke, drei Begriffe sollten hier kurz erklärt werden, die Paulus verwendet. Er sagt ja: Wir hören nicht auf, von dem Tag an, da wir es gehört haben, für euch zu beten und zu bitten, damit ihr erfüllt sein mögt mit der Erkenntnis, Epignosis. Bei Paulus bezieht es sich auf eine Erkenntnis oder ein Wissen, das sehr kraftvoll das geistliche Leben beeinflusst. Also eine Erkenntnis, die das ganze Leben, die ganze Person einnimmt und prägt. Sie beeinflusst die geistlichen Güter, die wir als Christen besitzen und bestimmt unseren geistlichen Lebensweg. Epignosis bezeichnet eine umfassende geistliche Erkenntnis, die von Gott bestimmt ist und sich in Übereinstimmung zu Gott entwickelt, nämlich in Übereinstimmung mit seinem Willen. Also, das bedeutet nicht, ich glaube, das hat Rudi in einer anderen Predigt auch schon mal sehr deutlich gemacht, es geht nicht darum, möglichst viel Kopfwissen anzuhäufen. Darum geht es nicht. Sondern Gott möchte unser Herz gewinnen, unser Herz prägen, dass unser Leben verändert wird. Wenn das nicht geschieht, dann haben wir im Grunde genommen laut Paulus keine Gotteserkenntnis. Also den wichtigen Unterschied sollten wir beachten. Es geht nicht um Wissen. Wissen ist nicht unbedingt schlecht. Es ist auch gut, etliches aus dem Wort Gottes zu wissen. Aber Gott erkennen hat mit einer Beziehung zu tun, mit einem immer besseren Verstehen meines Gegenübers. Und je mehr ich Gott verstehe, desto besser lerne ich mich verstehen. In aller Weisheit soll das geschehen, griechisch Sophia. Eigentlich die Fähigkeit, sein Leben zu meistern und auch anderen einen Rat zu erteilen. Aber ich glaube, an dieser Stelle meint Paulus, da geht es vor allem um göttliche, das heißt von Gott geschenkte Weisheit und damit verbunden die Fähigkeit, in Übereinstimmung mit Gottes Zielen, mit seinem Willen zu leben. Und allem geistlichen Verständnis. Das griechische Wort Synesis bedeutet Einsicht, Urteilskraft oder Urteilsvermögen. Es bezeichnet also die Fähigkeit, Dinge, Menschen oder Umstände in einer kritischen Weise beurteilen und dann eben auch einfügen und Entscheidungen treffen zu können. Und damit das geschieht, braucht es Gebet. Paulus betet hier. Er schreibt den Leuten in Kolossee keinen Maßnahmenkatalog. Er wendet sich an Gott, der das allein schenken kann. Einen Menschen mit Erkenntnis seines Willens, mit Gottes Erkenntnis zu erfüllen. Das Schöne ist, wenn Paulus das für andere beten kann, dann können wir das auch tun. Wir können für andere beten, mit denen wir vielleicht unterwegs sind, in der Jüngerschaft, in der Seelsorge, Menschen, die uns am Herzen liegen. Aber was hindert es uns, vor Gott zu treten und zu sagen, Herr, ich selber habe das so nötig. Fülle du mich, erfülle du mich mit der Erkenntnis deines Willens. Wenn ich die Bibel aufschlage, wenn ich zum Gottesdienst gehe, Herr, ich möchte heute ein wenig mehr von dir erkennen und dass das etwas mit meinem Leben macht. Es braucht also Gebet. Es braucht aber auch darüber hinaus die eigene Bereitschaft, natürlich sich erfüllen zu lassen, das heißt die Fülle in Anspruch zu nehmen. Ich gehe mal kurz zu dem Tisch hier rüber und ich hoffe, die Kamera kann mich weiter verfolgen. Ich weiß nicht, ob man das zu Hause erkennen kann oder auch hier im Raum, zwei Gläser. Und ich hoffe, man kann erkennen, die sind unterschiedlich gefüllt. Das schwappt gleich über, wenn ich nicht aufpasse. Und hier ist der Boden gut bedeckt. Kommt es uns nicht manchmal vor, da ein schwaches Bild jetzt, ja, aber erfüllt von der Erkenntnis Gottes, die du jetzt gerade hast. Hast du manchmal den Eindruck, das sieht so aus? So viel Wasser drin. Das mag gut sein. Das ist deine Erfahrung. Mit all deiner Persönlichkeit, deiner Biografie, das, was du bis jetzt von Gott gelernt, gehört hast, wie viel Zeit du investiert hast in Gottesdienst, in Jüngerschaft, in Bibelstudium, was auch immer. Aber soll ich dir was sagen? Das ist dein Stand. So sieht dich Gott. Du bist erfüllt. Im Kapitel 2 von Kolosser, da heißt es an einer Stelle, ich habe es mir auch aufgeschrieben, ich zeige euch den Vers auch gleich noch, denn in Christus ist die Fülle Gottes leibhaftig. In Christus, klar, er ist ja Gott. Und dann schreibt Paulus weiter, und ihr, Kolosser, seid in ihm, in Christus, zur Fülle gebracht. Punkt. Wow. Und hier sind wir bei einer Problematik, die unser ganzes Christsein beschäftigt. Das habt ihr schon an anderen Stellen erfahren oder auch gehört, dieses schon jetzt und noch nicht. Das ist unser Stand. Paulus schrieb an die Kolosser, die ihr seid in Kolossä und in Christus. Ortsangabe. Das ist eure Identität. In ihm zur Fülle gebracht. Der Vater sieht euch durch den Sohn. Heilig, vollkommen, gerecht. Aber natürlich sind wir noch nicht am Ziel. Am Ziel im Sinne von, wir sind noch nicht in Gottes Herrlichkeit. Wir sind noch hier in dieser Welt, wo wir mit der Sünde zu tun haben, mit Versuchungen. Und da gilt es, dafür Sorge zu tragen, dass dieser Pegel steigt. Natürlich können wir im Grunde genommen das nicht selber machen. Das haben wir gerade gehört. Paulus wendet sich an Gott, um das zu schenken. Das ist ein passiver Ausdruck, der dort verwendet wird. Lasst euch erfüllen. Ihr mögt erfüllt werden. Aber die Bereitschaft, die sollte schon da sein. Und zu überlegen, Herr, was kann ich denn tun, dass der Geist, dessen Werk das ist, dass er mich mehr und mehr mit der Erkenntnis deines Willens erfüllt. Ich möchte das hier nicht mit Dingen vollmachen, die mich von dir abhalten, die mich von dir wegtreiben. Ich möchte, dass du das erfüllst. Und dazu ist es gut, in den Gottesdienst zu gehen oder zumindest den Livestream zu Hause zu schauen, die Bibel aufzuschlagen und verschiedenes mehr. Also, unser Stand in Christus, wir sind zur Fülle gebracht. Ich habe euch den Vers noch mitgebracht. Denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig und ihr seid in ihm zur Fülle gebracht. Und trotzdem betet Paulus, sonst würde Paulus das ja gar nicht beten brauchen, sonst hätte Paulus ja gesagt, Leute, erinnert euch doch dran, ihr seid doch zur Fülle gebracht. Erinnert er sie auch in Kapitel 2. Und trotzdem betet er hier, ich bete zu Gott, möge er euch erfüllen mit der Erkenntnis seines Willens. Und nicht mit anderen Inhalten, die Gottes Platz einnehmen. Ein ganz einfaches Beispiel, die Ehe. Einige sind von euch verheiratet, seid mit eurem Ehepartner hier. Ich glaube, niemand hätte am Tag der Hochzeit, weiß ja nicht, wie viele Jahre ihr euch schon vorher kanntet. Bei manchen geht das sehr schnell, bei anderen, die kennen sich schon Jahre, vielleicht ein Jahrzehnt und heiraten dann. Aber selbst die 10 Jahre schon zusammen waren, nicht unbedingt zusammen gelebt, aber sich kennenlernen konnten in diesen 10 Jahren, würden auf die Idee kommen, am Hochzeitstag zu sagen, ich kenne meinen Mann, ich kenne meine Frau durch und durch. Da gibt es nichts mehr zu entdecken. Das fängt doch jetzt erst an. Wenn das gemeinsame Leben beginnt, wenn wir morgens im gemeinsamen Bett aufwachen, wenn wir morgens gemeinsam nicht gerade so aussehen, dass wir uns unter das Volk trauen würden, im Badezimmer stehen mit Mundgeruch und anfangen, uns die Zähne zu putzen. Wenn plötzlich im Alltag so viele Dinge sichtbar werden, wo man vielleicht manchmal schlucken muss, manchmal ganz begeistert ist, das habe ich ja noch gar nicht gewusst. Und vielleicht sogar Dinge aus der Vergangenheit noch in Erzählungen plötzlich hochkommen und sagen, das hast du mir noch nie erzählt. Also selbst in einer Ehe ist es eigentlich normal und so wichtig, Zeit zu investieren, um den anderen mehr zu erkennen. Übrigens erkennen, das ist ja ein sehr intimes Wort. Im Alten Testament, das hebräische Wort bedeutet, wird auch für Geschlechtsverkehr verwendet. So intime Beziehung. Und das möchte Gott, dass wir uns auf den Weg machen. Obwohl er uns durch Christus sieht, da wo wir Christen geworden sind, lädt er uns ein, von seiner überragenden Größe noch mehr wahrzunehmen und zu erkennen. Also lasst uns nicht bei Glas 2, bei dem bisschen Wasser stehen bleiben, die Errettung in Christus, sondern lasst uns trachten nach mehr, weil Gott es längst für uns bereithält. Denkt auch an die Landeinnahme Israels. Ganz schöne Aussagen, lest mal Josua 1. Gott hat das Land Israel schon gegeben. Also die grammatikalischen Aussagen lassen keinen Zweifel darüber, dass Gott gesagt hat, ich habe das Land euch gegeben. Aber sie waren noch auf der anderen Seite. Und jetzt gilt es, das Land einzunehmen. Überall, wo eure Fußstapfen drauftreten werden, ja, das ist das Land, was ich euch schon gegeben habe. Ihr müsst es umsetzen. Gehen wir in den Epheserbrief, Epheser 1. Da wird von den geistlichen Segnungen in Christus berichtet. Eine ganze Auflistung. Und Paulus sagt, das ist das, was euch gehört. Lebt darin. Nehmt es ein in eurem Alltag. Wenn ihr über Jesus als den guten Hirten in der Bibel lest, dann lernt in eurem Alltag zu erkennen, wie er euch als guter Hirte führt, wie er euch bewahrt vor herausfordernden Situationen, wie er euch versorgt mit dem, was ihr braucht. Das soll nicht nur Theorie bleiben, nicht nur ein frommer Bibelvers, den man mal auswendig gelernt hat, sondern unser Herz erobern, dort Wurzeln schlagen und Frucht bringen. Paulus hat das an einer anderen Stelle im Philipperbrief so ausgedrückt. Nicht, dass ich es schon ergriffen habe oder schon vollendet bin. Ich jage ihm aber nach, ob ich es auch ergreifen möge, weil ich auch von Christus Jesus ergriffen bin. Brüder, ich denke von mir selbst nicht, es ergriffen zu haben. Eines aber tue ich. Ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich aber aus nach dem, was vorn ist. Und jage auf das Ziel zu, hin zu dem Kampfpreis der Berufung Gottes nach oben in Christus Jesus. Natürlich würde Paulus an dieser Stelle sagen, natürlich, ich habe Heil in Christus. Ich bin in ihm vollkommen gemacht. Aber er wusste auch von dem noch nicht, von dem nachjagen müssen, von dem das Hintere hinten lassen dürfen. Mich ausstrecken auf Christus, ihn mehr und mehr zu erkennen. Nun, wie kann dieser Gebetswunsch unterstützt werden? Auch das finden wir im Kolosserbrief, Kapitel 3. Da heißt es in Vers 16 zum Beispiel, lasst das Wort des Christus reichlich in euch wohnen. Eine ganz einfache Aussage, ob als Gemeinde oder als Einzelperson. Gib diesem Wort eine Chance, gib ihm ein Zuhause, in dem ihr es lest und selber mehr und mehr zu Hause seid in diesem Wort. Eine Folge davon wird sein, dass wir wachsen in der Erkenntnis des Willens Gottes, in der Erkenntnis seiner Größe, seiner Macht. Was kann noch helfen? Beziehungspflege, wie in der Ehe, viel Zeit mit Jesus zu verbringen. Wenn ich mit ihm keine Zeit verbringe, werde ich ihn auch nicht groß kennenlernen. Das ist bei einer Freundschaft oder bei einer Beziehung ja auch so. Teilnahme an Zweierschaften und Kleingruppen, darauf machen wir in der Gemeinde immer wieder neu Mut. Leute, wagt euch in Zweierschaften, in Jüngerschaft oder in Kleingruppen. Nehmt an Kleingruppen teil, die die Gemeinde anbieten. Geht zu einem Hauskreis, wenn er noch nicht dazu gehört. Weil das sind Orte, wo auch diese Gotteserkenntnis wachsen kann, im Kreis einer Gruppe, wo man nicht nur auf Gott hört, natürlich das auch, aber auch aufeinander, was der Heilige Geist Ihnen vielleicht wichtig macht beim Lesen, beim gemeinsamen Lesen eines Textes. Und natürlich gute geistliche Literatur zum Thema. Drei Bücher möchte ich kurz vorstellen. Von Tozer, das Wesen Gottes. Leider schon vergriffen, aber vielleicht ist es ja noch antiquarisch irgendwo zu erhalten oder man kann es auch bei mir im Büro gerne mal ausleihen. Da werden eben über die Wesenseigenschaften Gottes einzelne Abschnitte behandelt in einer sehr spannenden Art und Weise, sehr lesenswert. Dann, ich hoffe, das kommt jetzt nicht falsch an, wenn ich Werbung auch für das Buch von meinem Sohn Andreas oder von unserem Sohn Andreas mache, Der wahre Gott der Bibel, ein Studienbuch über Gottes Wesen und Werke. Gibt es leider auch nicht mehr im normalen Verkauf, aber auch da kann man sich nochmal schlau machen, ob man es über andere Quellen noch erhält oder eben auch bei uns ausleihen. Und dann ein altes Buch von James Ipecker, Gott erkennen, neu aufgelegt worden vom Herold Verlag. Auch das ist ein sehr, sehr wertvolles Buch, wenn es darum geht, auch mal neben der Bibel, hier ist natürlich viel Bibel drin, aber da nochmal von einem anderen Mann zu hören, zu lesen, welche Entdeckungen er gemacht hat, in die er uns mit hineinnehmen möchte. Und da wir schon lange kein Buch mehr verschenkt haben, möchte ich dieses jetzt verschenken. Die Bedingung ist, es auch wirklich zeitnah zu lesen. Also nicht zu Hause stolz in den Bücherschrank zu stellen, sondern es wirklich auszupacken und anfangen, es zu lesen. Wer möchte es haben? Helena, du darfst es nachher dann hier vorne abholen. Ja? Irene, Helena war ein bisschen schneller, von daher. Aber das Buch kann man, wie gesagt, beim Herold Verlag bestellen, beziehungsweise an unserem Büchertisch über Elena Chaplin. Den Preis verrate ich euch jetzt nicht, aber es ist bezahlbar. Dann gehen wir weiter. Wir haben über den Auftakt gesprochen und kommen jetzt zur Auswirkung. Denn unser Text geht ja weiter. Vers 10. Da heißt es dann, jetzt muss ich mal schauen, ja genau, Vers 10, um würdig des Herrn zu wandeln. Andere Übersetzungen schreiben, damit oder dann werdet ihr oder denn ihr sollt des Herrn würdig wandeln. Also all diese Begriffe weisen in eine bestimmte Richtung. Das, um was Paulus betet, nämlich das Erfülltsein mit der Erkenntnis des Willens Gottes, soll zu etwas hinführen. Eine wachsende Gotteserkenntnis hat Folgen. Sie macht uns fähig zu einem Leben, das Gott ehrt. Ein Leben oder Wandel zur Ehre Gottes ist ja im Grunde genommen unsere Berufung. Das ist das, wozu Gott uns gemacht hat, nachzulesen im Propheten Jesaja. Gott hat den Menschen zu seiner Ehre erschaffen. Dafür sind wir hier. Das ist unsere Berufung, erst recht, nachdem wir erkannt haben, was Jesus für uns getan hat und wir seine Errettung in Anspruch genommen haben. Und dieses Leben zählt Paulus jetzt in einigen Schritten auf. ist zunächst einmal ein Leben, das Frucht trägt. Lest ihr auch in eurer Bibel, ja? In jedem guten Werk Frucht bringend. Ich glaube, je mehr ich Jesus im Zentrum habe und Gottes Wesen in ihm erkenne, denn das sagt er ja, wer mich sieht, sieht den Vater, desto effektiver wird mein Leben ein Segen für andere sein. Wenn ich Jesus aus dem Blick verliere, dann drehe ich mich um mich selbst, um meine Sorgen, meine Probleme, meine Wünsche, meine Bedürfnisse, meine Sicherheit, dass Menschen mich wertschätzen, mich wahrnehmen und. Da bin ich ganz schön beschäftigt. Das macht ganz schön Stress. Aber wenn ich Jesus vor Augen habe und plötzlich mehr und mehr entdecke, wow, er gibt mir Sicherheit. Er nimmt mich wahr. Er hat mich angenommen. Er kennt meine Ängste, meine Sorgen, meine Befürchtungen und kümmert sich drum. Bei ihm darf ich mich geben, wie ich bin, muss mich nicht verstellen, um irgendwo gutes Feedback zu bekommen. Ich glaube, das wird automatisch dazu führen, dass wir dann auch unseren Blick weiten können von uns selber weg und plötzlich merken, hoppla, ich bin ja nicht der einzige Mensch auf der Welt, dem es so schlecht geht, der Sorgen und Schwierigkeiten hat und Nöte und Ängste und Bedürfnisse, die gestillt werden müssen. Das sind andere Menschen um mich herum, die haben viel größere Herausforderungen zu tragen, egal ob sie Christen sind oder keine Christen sind. Und plötzlich kann Gott anfangen, mich zu gebrauchen für andere, indem ich anfange, für sie zu beten, sie zu besuchen, ihnen Gutes zu tun, in welcher Form auch immer. Da gibt es ja tausende von Möglichkeiten. Aber ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Dass wir weg von uns schauen, auf Jesus. Und er unseren Blick dann auf Situationen und Menschen lenkt, wo wir Gutes tun können. Wo wir ja in einer ganz normalen Art und Weise, ohne dass das aufgesetzt ist, die Frucht des Geistes Gottes, der ja auch in unserem Leben wachsen sollte, Liebe, Freude, Freundlichkeit, Geduld, Selbstbeherrschung, dass das anderen Menschen zum Segen wird, unserem Ehepartner angefangen, unseren Kindern, aber auch unseren Arbeitskollegen, unseren Freunden im Sportverein, wo auch immer. Ich darf die Werke tun, die er für mich vorbereitet hat, heißt es im Epheserbrief Kapitel 2. Und dann ist es auch ein Leben, das weiter an Reife und Wachstum gewinnt und zunimmt. Und da macht Paulus auch deutlich, dass dies ein lebenslanger Prozess ist. Er hat vorher gebetet, dass sie erfüllt werden mögen mit der Erkenntnis des Willens Gottes. Und jetzt betet er weiter. Und wachsend durch die Erkenntnis Gottes. Man kann auch übersetzen, wachsen in der Erkenntnis Gottes. Beides ist hier an dieser Stelle möglich. Also dieses Gebet um Erfüllung und dieser Prozess des Wachsens, der soll nicht aufhören, auch wenn wir wissen, dass das volle Glas die eigentliche Realität ist. Wir sollen weiter offen sein, um weiter zu reifen, zu wachsen. Und ich werde wachsen durch die Erkenntnis Gottes, also indem ich immer mehr anfange, darüber zu staunen, was ich in seinem Wort und in seinem Wesen entdecke, und natürlich auch in der Erkenntnis Gottes. Beides geschieht im Grunde genommen, könnte man sagen, parallel. Und es ist ein Leben der Kraft und Ausdauer. Auch das schreibt Paulus. Gekräftigt. Das Wort Kraft, was hier steht, Dynamis, da wird das Wort Dynamit abgeleitet. Also wir merken, was für eine Power dort drin steckt, die Gott uns zur Verfügung stellt, um gestärkt zu sein, gestärkt in unseren Alltag gehen zu können. Gekräftigt mit aller Kraft nach der Macht seiner Herrlichkeit. Das Wort Macht, griechisch Kratos, bedeutet ausgeübte Macht oder Herrschaft. Hier ist natürlich Gottes Herrschaft gemeint. Und er will seine Kraft, diese Dynamis, will er in uns zur Entfaltung kommen lassen. Das bedeutet nicht, dass wir jetzt alle nachher nach dem Gottesdienst als Superman und Superwomen nach Hause gehen und die Welt auf den Kopf stellen, weil wir eben so powerful sind. Das vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch. Aber das ist gar nicht in erster Linie gemeint, diese Kraft jetzt Gigantisches draußen anzustellen, sondern gestärkt zu werden auch am Inneren des Menschen und plötzlich zu lernen, mit herausfordernden Schwierigkeiten und Situationen ganz anders umzugehen, weil Gott uns diese Stärke gibt. Und nicht umsonst steht das ja hier in einem gewissen Zusammenhang. Gekräftigt mit aller Kraft nach der Macht seiner Herrlichkeit, dann ist ein Komma im deutschen Text, zu allem Ausharren und aller Langmut mit Freuden. Also Paulus hat hier an dieser Stelle zumindest nicht als erstes im Blick, und dann werdet ihr die Welt verändern, indem ihr große Dinge vollbringt. Nein, ihr werdet fähig werden, bei all den Herausforderungen, die euch draußen erwarten, völlig anders reagieren zu können, als das noch früher der Fall war. Weil ihr die Stärke Gottes erlebt. Weil ihr den innewohnenden Geist Gottes erfahrt, der euch a, die Weisheit gibt, die richtigen Worte zur rechten Zeit zu sagen, aber eben auch die Freimütigkeit, zu eurem Standpunkt zu stehen, koste es, was es wolle. Genau das haben die Apostel in der Apostelgeschichte erlebt. Menschen, die sich kurz vorher noch eingeschlossen haben, die weggelaufen sind, weil sie Angst hatten, selber verhaftet zu werden. Und die plötzlich gar nicht so viel Zeit später überhaupt kein Problem damit haben, dass der Hohe Rat ihnen sagt, Leute, hört auf, über diesen Jesus zu reden. Und sie sagen, das können wir überhaupt nicht. Wir können nicht schweigen von dem, was in unserem Herzen ist. Und wir werden Gott mehr gehorchen als euch. Und dann werden sie geschlagen. Und sie gehen raus und, also eine völlig verrückte Vorstellung für uns weichgekochte Eier hier im Westen. Sie gehen raus und preisen den Gott und preisen Jesus und für das Vorrecht, für seinen Namen geschlagen worden zu sein. Verrückt. Völlig verrückt. Mir fehlt das richtige Wort. Das ist das, was die Jünger erlebt haben. Und die Jünger, das sind die gleichen Menschen wie vorher und das sind nicht allzu viele andere Menschen, außer dass es eben Orientalen sind wie wir. Den gleichen Ängsten zu kämpfen, mit Sorgen um das ganz normale Leben, den Lebensunterhalt. Aber sie haben eine Kraft erfahren, die Jesus von den Toten hat auferweckt. Und diese Kraft wohnt jetzt in ihnen drin. Und Paulus bittet im Gebet genau darum, dass sie das erfahren. Durch die wachsende Gotteserkenntnis auch Stärkung bekommen für ihr Leben in einer durch die Sünde verseuchten Welt. Und für all den Hass und die Verfolgung, die sie erfahren werden. Zu allem Ausharren, unter etwas bleiben, aushalten, eben auch unter üblen Bedingungen, sowie das Ertragen böser Dinge. Das ist mit diesem mit dieser Wortkombination zu allem Ausharren gemeint. Und die Langmut meint eben, dass dann das Ertragen. Übrigens, ganz interessant, das griechische Wort Langmut, was hier gebraucht wird, meint eine Eigenschaft von jemandem, der die Macht und Gelegenheit eigentlich hätte, sich zu rächen oder jemanden zu bestrafen, aber sich ganz bewusst zurückhält, diese Macht, die er hätte, zu gebrauchen. Also auch das ist ja eine gewisse Kunst. Vielleicht gibt es Situationen, wo wir die Möglichkeit hätten, zurückzufeuern, wo das Arsenal in unseren Waffen schon gut bestückt und gefüllt ist. Und vielleicht würden wir uns das Recht zusprechen, jetzt auch das Recht dazu zu haben. Aber dann plötzlich von dieser Langmut übermannt zu werden und Gebrauch zu nehmen und zu sagen, nee, das mache ich nicht. Ich halte das jetzt aus. Ich halte jetzt aus, für etwas beschuldigt zu werden, was ich nicht gemacht habe. Ich halte es jetzt aus, einen finanziellen Verlust erlebt zu haben, weil das Gegenteil davon wäre, in einer Art und Weise zurück zu feuern oder etwas zu tun, was der Ehre Gottes abträglich wäre. Ich meine damit nicht, dass das, was ich die beiden Beispiele, die ich gerade brachte, dass das für jede Situation gilt. Ne? Auch hier bitte nicht falsch verstehen. Aber es kann Situationen geben, wo es wichtiger und geistlicher ist, auf das eigene Recht zu verzichten, weil Gottes Ehre auf dem Spiel steht. Und dann ein Leben der Freude. Der Freude und Dankbarkeit eigentlich, aber Dankbarkeit wollen wir noch einen weiteren Punkt schenken. Freude, auch ganz wichtig hier, hier geht es nicht um die Partyfreude. Nein, auch hier müssen wir den Zusammenhang sehen. Die Freude im Leid, in der Langmut, in dem Ausharren, in den Herausforderungen. Freude im Leid, Freude in der Anfechtung, ist das kein Widerspruch? Ganz im Gegenteil. Auch da nochmal ein Wort von Paulus aus einem anderen Brief. Da schreibt er zu den Thessalonichern, und ihr seid unsere Nachahmer geworden und die des Herrn, indem ihr das Wort in viel Bedrängnis mit Freude des Heiligen Geistes aufgenommen habt, sodass ihr allen Gläubigen in Mazedonien und in Achaia zu Vorbildern geworden seid. Sie haben das Wort aufgenommen. Sie haben es nicht nur aufgenommen, sie haben es aufgenommen in einer herausfordernden Situation. Viel Bedrängnis, Anfechtung, Angriffe. Und sie haben es getan mit Freude, die der Geist Gottes in ihnen gewirkt hat. Also das Erfülltwerden in der Gotteserkenntnis als Werk des Heiligen Geistes wird uns prägend verändern. Und es wird uns umgestalten in das Bild unseres Herrn. Ihm werden wir immer ähnlicher werden. Auch hier noch ein Vers aus dem 2. Korintherbrief. Da schreibt Paulus, wir alle aber schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an und werden so verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie es vom Herrn, dem Geist, geschieht. Das ist der Prozess, in den Gott uns hineingestellt hat und um den Paulus hier im Kolosserbrief betet. Erfüllt werdet mit der Erkenntnis seines Willens, seines Wesens, mit der Erkenntnis Gottes. Und ein letzter Punkt, Antrieb, die Dankbarkeit über die Errettung, die Verse 12 bis 14. Es heißt ja hier, danksagend. Danksagend dem Vater, der uns fähig gemacht hat zu dem Anteil am Erbe der Heiligen in dem Licht und so weiter und so weiter. Durch dieses Wort werden die Kolosser nun selbst in das Dankprogramm des Paulus einbezogen bzw. herausgefordert. Paulus ist hier noch am Danken und am Beten. Gedankt hat er vorher und er Er bittet jetzt für die Kolosser. Aber jetzt werden die Kolosser mit hineingenommen, indem ihnen deutlich gemacht wird, dieses Leben, das Gott ehrt, ist auch ein Leben der Dankbarkeit. Und er ist ja von einer Stelle übergewechselt, die Freude im Leid, unter Druck, unter Verfolgung, unter Herausforderungen. Und jetzt hat er kein Problem damit, den Dank anzuschließen. Und ich glaube, hier zielt er auf die Motivation, dass sie sich Gedanken machen sollen, was ihr neues Leben eigentlich verursacht hat, was dazu nötig war. Sie selbst haben allen Grund zur Dankbarkeit Gott gegenüber und damit auch immerwährende Motivation, ihn noch mehr und besser kennenzulernen. Vier Dinge sagt er hier in diesen letzten Versen noch den Kolossern und auch uns. Gott hat uns fähig gemacht für sein Reich. Das Wort bedeutet tauglich oder passend machen. Er hat uns befähigt, Anteil zu haben an seinem Reich und an seinem Erbe. Wir waren dazu völlig, absolut unfähig. Fähig gemacht am Erbe der Heiligen im Licht. Dieses Wort Licht meint hier im übertragenen Sinn die himmlische Welt, der unmittelbare Herrschaftsbereich Gottes. Das hat Gott gemacht. Darauf will Paulus deutlich machen. Dieser überragende Gott hat genau das getan, der uns fähig gemacht hat zu dem Anteil am Erbe der Heiligen in dem Licht. Aber wie hat er das gemacht? Wir waren doch verloren. Wir waren doch unter die Sünde verkauft. Wir waren Sklaven des Teufels. Nun das Zweite, er hat uns errettet. Und hier ist an eine Geiselbefreiungsaktion zu denken. Genau das. Manche von euch schauen vielleicht ganz gerne auch mal actionreiche Filme und da gibt es ja eine ganze Menge auch gerade in diesem Bereich, wo Menschen aus einer lebensbedrohlichen Situation, wo sie ohne fremde Hilfe nicht mehr rauskommen würden, befreit werden, gerettet werden. Wo andere Menschen ihr Leben aufs Spiel setzen, um diese Menschen herauszuholen aus dieser Notlage. Und genau das hat Gott getan, der uns errettet hat aus der Gewalt der Finsternis. Das Wort meint an dieser Stelle mit Gewalt und Kraft herausziehen, zerren, schleppen, befreien. Und der Machtbereich der Finsternis ist klar, das ist der Machtbereich Satans. Er hat noch einen begrenzten Machtbereich. Und in dem haben wir alle gelebt, ohne Ausnahme. Aber Gott hat es dabei nicht belassen. Er hat das wahrgenommen. Und er hat gesagt, das soll nicht so bleiben. Ich möchte sie wieder zu mir ziehen. Das, was damals im Garten Eden schiefgelaufen ist, das will ich verändern, neu machen. Diese Menschen gehören in meine Gegenwart. Ich will sie retten. Und dann heißt es, das gehört eigentlich noch mit dazu, ich habe es als extra Punkt, und er hat uns versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Er hat uns an einen anderen Ort gestellt, an einen sicheren Ort. Christen sind verrückte Leute, verrückt, von dem Machtbereich des Satans, der Finsternis, hin in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Lasst uns auch so leben, dass sich das in unserem Leben widerspiegelt, dass wir nicht mehr zu diesem alten Machtbereich gehören, sondern in dem neuen Leben. Und Jesus, auch er kommt hier im Text dann noch vor und über ihn und über die überragende Größe seiner Person und seines Werkes. Damit werden wir uns ausführlich nächsten Sonntag beschäftigen. Aber von ihm heißt es hier, in dem, nämlich in Jesus, in dem wir die Erlösung haben, die Vergebung der Sünden. Das Wort Erlösung, das griechische Wort, meint den Loskauf durch Hinterlegung des Lösegeldes beim Sklavenloskauf. Manchmal ist bei einer Geiselbefreiung auch das ja möglich, dass Geld bezahlt wird. Manchmal Millionenbeträge, damit die Geiselnehmer Menschen freilassen. Aber bitte jetzt nicht auf die falsche Idee kommen, dass Gott den Teufel bezahlt hat, damit wir freikommen können. Das wäre ein völlig schräger und absolut falscher Gedanke. Jesus musste kommen und sein Leben lassen, damit der Vater versöhnt wird. Der heilige Gott, damit wir vor ihm gerecht dastehen können. Nicht der Teufel musste bezahlt werden, sondern es musste ein reines, heiliges Opfer her, damit Gott uns annimmt und wir Frieden haben mit ihm. Das, was hier beschrieben steht, das kann letztendlich nur Gott. Und er hat das getan durch seinen Sohn, durch Jesus, dessen Überragenheit wir, wie gesagt, nächste Woche uns anschauen. Es hat seinen guten Grund, warum Gott seinem Volk Israel geboten hat, jährlich das Passa zu feiern. Nämlich die Feier der Errettung aus der Sklaverei Ägyptens. Und genauso sind wir eingeladen an den Tisch des Herrn, auch wie heute wieder, um dort unserer Befreiung zu gedenken und sie genauso zu feiern. Und diese Form der Erinnerungskultur, wir feiern das ja momentan Woche für Woche, glaube, diese Form der Erinnerungskultur stärkt auch unseren Antrieb, unsere Motivation, diesem überragenden Gott nicht nur zu danken für das, was er getan hat in Christus, sondern ihn mehr und mehr kennenlernen zu wollen, dass das unser innerer Antrieb wird. Immer mehr von dir, Herr. Und dann ein Leben zu führen, das diesem überragenden Gott auch angemessen ist und sein Wohlgefallen verdient. Amen.